Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcast und heute mit einer Episode aus einem ganz besonderen Ort an der Burg. Und über den sprechen wir gleich. Und die Episode heißt Fest und Flüchtig. Und auch das hat einen Grund. Und dazu möchte ich vielleicht gleich als allererstes mal die Gäste dieser Episode zu Wort kommen lassen. Und ich fange mal mit der Person an meiner linken Seite an.
Hallo Christian.
Hallo Sarah. Kannst du kurz mal sagen, wer du bist?
Bitte. Ja, ich bin Sarah Kaiser. Ich bin Kunstvermittlerin und war die letzten 3 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Burgmaterial. Und mit Ende des Forschungsprojekts habe ich die Leitung der Materialsammlung hier übernommen.
Ah, da hast du ja sozusagen schon 2 Sachen gespoilert. Nämlich einmal, dass es um das Projekt Burgmaterial geht und um die Materialsammlung. Das heißt, darum wird es so ein bisschen gehen. Und ich gucke so rüber zu meiner rechten Seite.
Hallo Christian.
Hallo Andi, wer bist du denn?
Ich bin Andi Wagner und künstlerischer Mitarbeiter im Industriedesign und war genau wie Sarah die letzten fast 3 Jahre Mitarbeiter im Projekt Burgmaterial.
Und wir sind nicht nur zu dritt, sondern auch zu viert. Caro ist nämlich hier, Caroline Nölle, am Gerät. Genau, die Akara, genau, du hast nur einen Kopfhörer auf und drehst das hier um, weil heute ist nämlich ein bisschen besonderes Setup. Wir reden über das Projekt Burgmaterial, wir reden über die Materialsammlung. Ich habe 2 wunderbare Expertinnen hier vor Ort und wir haben etwas aufmunitioniert. Das heißt, wir haben nicht nur Mikrofone für unsere jeweiligen Gäste, also für Sarah, Andi und mich, sondern wir haben auch noch 2 andere Mikrofone, mit denen wir Material zum Klingen und Hören bringen. Vielleicht mal als erstes, da können ja jede zuhörende Person mal rätseln, was es ist. Sarah, du hast bei dir Sachen vor dir stehen auf dem Tisch. Nimm mal irgendwas raus und halt es mal an das Raschelmikrofon.
Okay.
Das verraten wir jetzt nicht, was das ist. Und Andi, auf deiner Seite. Traumhaft. Das heißt, ihr habt also gehört, es gibt links und rechts noch so ganz interessante Klangerlebnisse, die wir in dieser Folge haben. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin einer der regelmäßigen Hosts von diesem Podcast. Ich selber bin Prof im Industriedesign an der Burg, Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle. Das ist der Design-Podcast von der Hochschule und ich bin total begeistert, hier wieder an diesem Tisch zu sitzen und vor dieser Unmengen an Material zu sitzen. Also als Designerinnen und Designer sind wir ja, selbst wenn man keine Materialaffinität direkt in der Profession hat, also beispielsweise jetzt unbedingt Material Research Designer ist, trotzdem total begeistert von allen Sachen, die sich haptisch, taktil, sinnlich anfühlen lassen. Und der Raum, in dem wir hier gerade sitzen, ist sozusagen der Heaven für diesen Urge to Touch. Und ich fände es gut, wenn Sarah und Andi, wenn ihr mal so ein bisschen die Hörenden mit reinnehmen könntet, was ist das eigentlich für ein Space, in dem wir hier sind? Und beschreibt den mal bitte.
Ja, das war ein ganz wunderbarer Teaser oder Trailer. Also wir sind in der Materialsammlung. Die Materialsammlung ist ein Raum in der Bibliothek von der Burg und ist keine Werkstatt, sondern eher ein Denkraum für Materialien, in dem wir Materialien sammeln. Und dementsprechend befinden sich hier vor uns mehrere hundert, wahrscheinlich 700, 800 verschiedene Materialien in Form von Mustern, die nach Materialgruppen relativ klassisch sortiert sind.
Diese Muster sind auf ganz verschiedene Art und Weise zusammengestellt. Und es ist auch gar nicht so leicht, von Mustern als Muster zu sprechen, weil wir eine unterschiedliche Art und Weise von Mustern haben. Also es gibt Objekte, es gibt, ich sag mal, Zwischenobjekte, es gibt Materialien, es gibt Rohstoffe. Auf diese Definition von Material kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, wie wir die vielleicht auch definieren. Aber all diese Inhalte, die hier in der Sammlung zusammenkommen, sind in einer eigens dafür angelegten Infrastruktur eigentlich auf eine gewisse Art und Weise gesammelt und können mit einer Infrastruktur auch bearbeitet oder bedacht oder ja, interagiert werden.
Das heißt, es ist, also wir sind hier in der Bibliothek und die Studierenden hier an der Hochschule gehen in die Bibliothek, um Bücher zu lesen, also Wissen aus Büchern rauszuholen. Und jetzt, und das wissen sie, weil sie vielleicht schon als Kinder und Jugendliche in der Bibliothek waren, um sich Romane oder Sachbücher oder CDs auszuleihen. Und ist das ein ähnliches Prinzip hier? Also wie gehen die, die Studierenden vor, wenn sie in diesen Raum reinkommen? Mit welchen Möglichkeiten sind sie konfrontiert?
Die Studierenden können den Raum eigentlich wie die Bibliothek auch nutzen, nur dass sie hier nicht unbedingt Bücher lesen. Also das könnten sie auch. Wir haben auch ein paar Bücher, materialspezifische Literatur, aber sie können mit den Materialien umgehen. Wir nennen uns auch bewusst nicht, also wir sind kein Museum, wir nennen uns auch nicht Archiv. Uns geht es nicht darum, Materialien einfach nur zu lagern. Wir haben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sind eine dynamische Sammlung und Muster kommen rein, Muster wandern raus, die ganze ich würde sagen, das ganze Repertoire bildet auch auf eine Art die Hochschule ab und die Studierenden können diese Muster in die Hand nehmen, sie können sie auslegen, sie können sich davon inspirieren lassen, sie können sich auch informieren über die Muster und wie Andi schon angedeutet hat, haben wir auch ein paar Tools da, mit denen sie die Muster untersuchen können. Zum Beispiel können sie die unter das Mikroskop legen, auch Aufnahmen, mikroskopische Aufnahmen, entweder als Foto oder als Video mitnehmen. Wir haben einen Lichttisch, mit dem sie Materialien durchleuchten können, um zu schauen, wie die im Licht wirken, ob die transparent sind, welche Strukturen hervortreten. Es gibt ein Repro-Stativ, sodass die Studierenden auch Materialien fotografieren können für Projekte, die Fotos nutzen können. Und ein besonders tolles Tool ist eigentlich unser Scanner.
Genau, weil ähnlich wie in einem Buch können wir auch in Materialien viel lesen. Und wenn man relativ pragmatisch dabei bleibt, kann man auch über die Materialien richtig lesen, wie wir Lesen auch verstehen, indem man den Buchstaben lesen, genau. Was man sonst noch lesen kann, kommen wir auch später vielleicht dazu. Aber Buchstaben über Materialien kann man im Materialarchiv lesen und der Zugang zu diesem Materialarchiv, in dem wir seit 2021 Mitglied sind, findet über den RFID-Scanner statt. Also alle Materialien oder fast alle, wir sind natürlich am Aufarbeiten, teilweise auch von neuen Materialien, die wir mit in die Sammlung aufgenommen haben, erlauben es, über diesen RFID-Tag auf den Datensatz des Materialarchivs zu kommen und dann sind dort eben weiterführende Informationen zu finden zu historischen Kontexten, zu technischen Eigenschaften, zu Verfahren, die damit irgendwie möglich sind, also Bearbeitungstechniken, aber auch eine Art von Gruppierung und Einsortierung in gängige oder manchmal auch weniger gängige Gruppen.
Also so ein bisschen Leute, die das gekauft haben, kauft noch das oder hey, du bist interessiert an der Rap-Schallplatte und deswegen habe ich hier noch übrigens das Genre Rap für dich, aber auch das Genre Grime oder so, also das sozusagen dann so abstuft, bis es abwegig wird.
Genau, zum einen sind die verlinkt und stellen manchmal vielleicht im ersten Moment etwas unerwartete Kontexte und Zusammenhänge her. Andererseits gibt es aber auch vom Materialarchiv und in dem Fall von allen Mitarbeitenden dort, eben auch uns, ganz bewusst angelegte thematische Gruppen, die vielleicht gerade zu einer Ausstellung passen oder die in der Ausstellung auch zu sehen sind. Dann ist die Ausstellung das Gefäß. Also es gibt auch extra für Ausstellungen kuratierte Sammlungen, die man dann durchstöbern kann.
Das sind die Materialien, die in diesen, die haben Rollen, die Wägen, die ich hier sehe. Die, da sind die so Metallschubladen drin, auf denen die liegen. Die sind standardisiert aufgebracht. Also Samples, die sozusagen, oder wie geht ihr mit Sachen um, die pulverig sind. Die kann man ja nicht einfach so in dieses in das Tablar reinlegen oder ein RFID-Tag an ein Pulver ranmachen. Wie macht ihr das?
Ja, also die Materialien sind natürlich super divers, die wir hier haben, und dementsprechend müssen wir die auch, also müssen wir für jedes Material eigentlich eine eigene Form finden, es zu sammeln oder es zu bemustern. Manche Materialien lassen sich super zuschneiden. Wir sammeln, wie das Materialarchiv auch, also die anderen Materialsammlungen, die auch Mitglied im Materialarchiv sind, sammeln wir die in Format A4. Einfach um das Muster zu konfektionieren, damit man sich wirklich auf die Materialeigenschaften konzentrieren kann und nicht so sehr gleich schon wieder Ding-Assoziationen hat. Also wir versuchen, das Material wirklich runterzubrechen, so gut es geht, auf das Material. Aber es gibt natürlich auch Schwämme, die wir haben, oder Seegrasbälle, die lassen sich nicht auf A4 konfektionieren, die legen wir dann so zum Anfassen in unsere Regale. Pulver haben wir in kleinen Apothekergläschen, sofern das nicht gefährlich ist, die Gläser aufzumachen, kann man die auch aufmachen, das Pulver anfassen, Sachen, die wirklich gefährliche Substanzen, würde ich sagen, haben wir hier nicht, aber manche, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt einatmen sollte, die sind auch verschlossen. Aber so haben wir eigentlich unterschiedliche Musterarten.
Vielleicht noch ganz spannend zu ergänzen, weil uns das auch im Alltagsgeschäft eigentlich beschäftigt, dass wir bei der Bemusterung natürlich schon erste Entscheidungen treffen, wie wir etwas aufnehmen. Also wenn wir an ein hauchdünnes Laborglas denken, hat es eine ganz andere Erscheinung und Aussage, als wenn wir das gleiche Material in einem Block von 10x10x10 Zentimetern ausstellen oder sammeln würden, weil der Block wird weniger klingen als ein Laborglasteil oder Gefäß.
Ja, und vermittelt ja auch nochmal eine ganz, also ein 5x5 Millimeter oder 10 Zentimeter Glasblock vermittelt ja nicht die Optionen und Möglichkeiten Designerinnen und Designern wie, also wenn du jetzt Laborglas sagst, denke ich an das, was man so unter das Mikroskop legt, diese ganz feinen, dünnen, fast, die du schon durchs Angucken zerbrichst, ne? Das macht ja was anderes auf, weil man muss es ganz anders behandeln als so ein Würfel, der kann ja mal runterfallen. Das Stück Glas hält es ab, aber das andere an der Stelle nicht. Und jetzt nochmal, also danke. Und jetzt sitzen wir hier aber an dem Tisch. Der Tisch, an dem wir hier sitzen, hat ein Muster. Der ist, ich würde mal sagen, 1,50 x 1,50. Und da ist noch ein zweiter. Der hat nochmal ein anderes Muster. Und dann gibt es hinter uns, nicht erschrecken, liebe Zuhörerinnen, ich drehe mich kurz weg, gibt es noch diese Lochwand, auch an der auch Materialien eher in so einer Art Displayform angebracht sind. Könnt ihr noch was darüber sagen, bitte?
Vielleicht erstmal zur Wand. Also was wir jetzt zum Beginn beschrieben haben, waren eher die Muster und die Wagen. Auf der anderen Seite befindet sich eine große Holzwand, frei im Raum stehen, beziehungsweise eingespannt zwischen Boden und Decke, und die ist durchbohrt mit Löchern in gleichmäßigen Abständen, sodass man Dübel reinstecken kann. Und das ist so ein bisschen unsere Spielfläche für Materialien. Wir haben da verschiedene Displays für entwickelt, zum Teil waren sie auch schon da. Man kann weiße Winkel an diese Wand anbringen und darauf Materialien legen. Man kann die Materialien auch mit Gummibändern an der Wand festklemmen. Man kann daran Bücher befestigen, Tablets, Objekte. Also es ist eigentlich wie eine Denkfläche, aber gleichzeitig auch eine Präsentationsfläche, auf der wir Zusammenstellungen zeigen können. Und in den Zwischenräumen sozusagen zwischen den einzelnen Objekten an der Wand machen sich gleich Geschichten auf.
Und die Tische?
Die Tische sind eigentlich, ja, man könnte fast sagen, neben den Materialien das zentrale Element, weil hier wird zusammengesessen und gearbeitet und gedacht, und sind ja Hauptdreh- und Angelpunkt für alle Seminare, Kurse, Veranstaltungen, die hier eigentlich stattfinden. Von denen ausgehend wir dann eben Wand, Material, Literatur oder den RFID-Scanner irgendwie mit reinnehmen und bespielen.
Und
du hast noch das Muster
auf den Tischen. Ja, ich will so ein bisschen auf dieses Muster raus.
Ja. Vielleicht müssen wir dafür gleich noch mal tiefer in das Thema des Projekts eintauchen, des Forschungsprojektes. Die Plots, die hier auf den Tischen kleben, sind kleine Spiele, die wir uns überlegt haben, die man mit Material machen kann letztlich. Wir haben die entwickelt letztes Jahr anlässlich der Jahresausstellung. An dem Tisch, an dem wir sitzen, ist einfach nur ein Kreuz angebracht, aufgeklebt und am Ende der Enden des Kreuzes sind so Pillen, in die man wiederum Plexiglas-Teile legen kann, auf denen Wörter stehen. Sowas wie glatt, rau, hart, weich, lokal, global, aufregend, langweilig.
Das ist wie so eine Art Koordinatensystem.
Wie ein Koordinatensystem und die Besucher der Jahresausstellung konnten sich dann letztes Jahr, und wir machen das ehrlich gesagt immer noch total gerne, diese Plexiglas-Pillen von der Wand nehmen. Da kommt wieder die Wand ins Spiel. Wir hatten die aufgehängt an Dübeln und konnten sich jeweils zwei Gegensatzpaare aussuchen und die in dem Koordinatensystem in das Koordinatensystem reinlegen und dann Materialien aus den Schränken nehmen und anordnen und mal gucken, okay, was ist denn ein lokales, glattes Material oder was auch immer sie sich ausgesucht haben.
Ja.
Und das bringt sie gleich ins Gespräch über die Materialien, denn natürlich werden die unterschiedlich wahrgenommen. Ah, das ist für dich langweilig, für mich ist das total interessant, weil und warum ist denn das für dich ein lokales Material? Das gibt es doch auch hier und da. Und sofort sind die Besuchenden im Gespräch über die Materialien, fassen an.
Ja, super, ne? Das gibt so eine, ich sag mal, so eine Literacy. Also man fängt an, über das, was ja so sinnlich zwischen den Handflächen und zwischen den Fingerbeeren entsteht, was einem selbst so klar ist, plötzlich muss man das verbalisieren und dann kann man es nicht sagen. Und das ist das Tolle, dass das aber der Raum, ich empfinde das ja hier auch als, weil das auch so schön ist, auch als so ein Schutzraum, ah, jetzt kann ich das auch mal machen, hier kann ich mal, es ist kein Seminarraum, es ist kein Präsentationsraum, wo man als Student sozusagen auf die Schauebene muss, sondern man kann hier mal vor sich her stammeln und sich begeistern lassen und trotzdem ist es okay, weil ich wie in der Bibliothek, wo man ja auch erstmal nur liest und noch nicht so nach außen tritt, ist das total toll. Super, ich möchte aber gerne nochmal zu einem Punkt kommen. Ihr habt vorhin gesagt, es gibt dieses Projekt Burgmaterial, da wart ihr Mitarbeiter, es gibt die Materialsammlung und es gibt diese tolle Publikation mit dem Namen Fest und Flüchtig. Und könnt ihr nochmal auf das Projekt Burgmaterial eingehen und vielleicht auch nochmal so ein kurz einfach für die Zuhörenden nochmal den Unterschied zur Materialsammlung aufmachen? Also was ist da jetzt, wenn wir jetzt von Burgmaterial reden und von der Materialsammlung, was ist denn da eigentlich der Unterschied?
Also das Projekt Burgmaterial, den Namen gibt es schon sehr, sehr lange in der Burg. Der wurde von wunderbaren Kollegen und Kolleginnen vor uns ins Leben gerufen. Und mit dem Neubau der Bibliothek ist eben auch diese Materialsammlung entstanden. Und wir durften dann in einem Forschungsprojekt diesen Raum und auch ein bisschen die Geschichte und die Gedanken, die da schon reingeflossen sind, übernehmen und weiterführen. Aber auch auf unsere Art und Weise im Forschungsprojekt Burgmaterial weiterentwickeln, weiterdenken. Und in diesem Forschungsprojekt, das von Professorin Mareike Gast und Professorin Sarah Burkhardt und uns beiden eben bespielt wurde und erarbeitet wurde, ist diese ganze Dimension der Geschichten und Erzählungen rund um Materialien hinzugekommen. Die war vorher mit Sicherheit auch schon da und man hat vorher auch an Materialien viel ablesen können. Aber wir haben die uns so ein bisschen, haben das in den Fokus gerückt und haben auf unsere beiden Arten und Weisen und Perspektiven diese Erzählungen so ein bisschen versucht rauszustellen.
Und der Titel eurer Publikation, der packen wir nochmal in die Shownotes den Link, ist eigentlich eine Art von Bestandsaufnahme der Materialsammlung, wo stehen wir, wie machen wir das, wie denken wir das und was sind eigentlich die Pole, also dieses Koordinatensystem zwischen fest und flüchtig, das ist ja auch eigentlich so ein Weg, zwischen dem die Materialien sich ja bewegen und in dem Vorwort finde ich es ganz interessant, geht es ja um die Aspekte der Narration im Kontext der Materialsammlung. Also, dass die Materialien immer noch eine eine Story irgendwie mitbringen. Ne? Und ich glaube, da fände ich es toll, wenn wir da mal drüber reden könnten. Und ich glaube, wir haben ja hier so aufmunitioniert mit diesem Mikrofon und ich glaube, ich würde einfach mal so ein paar Materialien jetzt einfach mal hören. Vielleicht können die uns ja erstmal eine Geschichte erzählen, weil wir jetzt so viel gequatscht haben. Bitte, dann ich lass dich einfach mal machen, Sarah. Du hast viele Sachen vor dir liegen und lass uns die doch mal anklingen.
Okay. Mehrere oder
wie du magst. Ich überlege, lass das so ein bisschen dir. Also wir haben ja so verschiedene Sachen liegen, die sind weniger flüchtig, die liegen alle noch. Aber fang mal an, mit was fang an?
Okay, das ist für mich eine kleine Herausforderung, weil ich das noch nicht so richtig oft zum Klingen gebracht habe.
Du kannst, glaube ich, du hast ja den Stift liegen, du kannst damit so ein bisschen drauf rumrascheln oder sowas.
Okay, man hört jetzt vielleicht schon so ein bisschen die Oberfläche. Und auch, ob es sich eher auf der festen oder flüchtigen Seite bewegt. Man kann es ziemlich fest reiben.
Deine Hände haben eine schwarze Farbe angenommen, wenn du das gemacht hast.
Genau, aber zerreiben kann ich es nicht. Also es ist schon sehr massiv, fühlt sich staubig an und es glänzt an manchen Stellen und passt in meine Faust.
Passt in deine Faust. Und jetzt hast du aber das aus so einer Petrischale genommen und dann hast du aber daneben ein Objekt liegen, das, glaube ich, aus demselben Material gemacht wurde, oder? Nein? Ich meine eher das.
Ja.
Okay, vielleicht hören wir uns das noch an. Okay, erzähl mal, was haben wir gehört?
Wir haben als erstes einen Klumpen Steinkohle gehört, der diese schwarzen Spuren an meinen Fingern hinterlassen hat. Und als zweites haben wir eine Dose gehört, die genauso schwarz ist wie der Klumpen, weil sie auch aus Steinkohle gefertigt wurde.
Interessant. Warum hast du die hier liegen? Warum hast du die Materialien? Jetzt hast du die ganze Zeit die schwarzen Hände.
Das ist nicht schlimm. Ich schmier die einfach an meiner Hose ab.
Die auch schwarz ist. Okay, das ist okay. Warum hast du die Objekte ausgewählt? Was erzählen die?
Du wolltest ja mit uns über den Aspekt der Narration sprechen und an diesen Objekten haben wir uns diesbezüglich ein bisschen abgearbeitet.
Okay.
Weil, also letztlich am Anfang des Projektes haben wir gemerkt, wenn es darum geht, Narrationen zu erschließen, dann kann man das eigentlich zu jedem Material. Also egal, ob es gibt welche, die drängen sich sofort auf, der Filz, das Bienenwachs, die Kohle vielleicht auch. Bei manchen Materialien denkt man erstmal, vielleicht erzählen die nicht so viel, aber letztlich erzählen alle Materialien, wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, ganz viel und auf ihre eigene Art und Weise. Und die Kohle ist da vielleicht ein recht klassisches Beispiel, weil die so aufgeladen ist mit Geschichten, weil die Kohle ja die Industrialisierung angefeuert hat. Das ist ein Material, was gerade im Ruhrgebiet in Deutschland eine ganz große Rolle spielt. Das Ruhrgebiet ist ja eines der ältesten Kohleabbaugebiete in Deutschland. Und ohne die Steinkohle hätte man die Eisenverhüttung nicht dermaßen vorantreiben können. Also die Kohle erzählt ganz viel und dann merkt man auch schon, sie erzählt natürlich nicht nur über sich, sie erzählt dann auch über Landstriche, sie erzählt über Menschen, sie erzählt von Biografien, sie erzählt von Industriegeschichte, von Technikgeschichte. Also es ist ein unheimlich dichtes Material im wahrsten Sinne.
Und, aber das ist ja, ich will so ein bisschen tiefer rein in die Frage, aber das erzählt ja nicht das Material.
Ja.
Also und auch hier nochmal, also du hast vorhin gesagt, ein Klumpen Steinkohle. Der ist ja, okay, wir machen es kurz. Der Klumpen ist ja erstmal nicht das Material. Der ist ja erstmal ein Zustand des Materials, weil eigentlich, oder ein Ausschnitt von dem Material, wie so eine Scheibe von einem Baum. Mhm. Ne? Und diese Schatulle, die du da hast, die, oder das, was eben dieses jetzt habe ich es verraten, aber das, was wir gerade noch gehört haben, ist ja auch aus der Steinkohle gemacht und ist ja dann zu einer Art Gebrauchsobjekt geworden. Und worin unterscheidet oder wie kann denn da eine Erzählung, also bei einer Erzählung braucht es ja einen Akteur, einen, oder wie wir Erzählungen kennen, das ist eine, hat das eine Linearität, das hat irgendwie eine Bezüge, Kausalitäten und sowas. Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wo ist denn da eine narrative Qualität? Ich fühle die auch, aber es ist, ich glaube, du kannst es noch mal besser formulieren, was da los ist.
Also es ist eine Frage, die uns auch Kopfzerbrechen bereitet hat, denn dass Materialien erstmal nichts erzählen, liegt ja auch auf der Hand, die sind einfach stumm. Das heißt, wer über Materialien erzählt, ist ja immer die Person, die mit dem Material umgeht, beziehungsweise solche Geschichten, die spannen sich auf in diesem Netzwerk von Materialien, Objekten, Menschen, ja, einfach im Wechselspiel von Mensch und Material. Ich glaube, in diesem Wechselspiel entstehen Geschichten und in diesem Wechselspiel zeigen sie sich auch und zeigen sich dementsprechend auch jedes Mal anders und unterschiedlich. Ja, und ich glaube, die erste Ebene ist, ist dieses Fühlen, das, was wir gerade auch gemacht haben, also sich dem Material durch die Sinne annähern, anfassen, hören. Babys stecken sich Materialien in den Mund, schmeißen die runter und verstehen dadurch immer mehr über Materialien, wie sie klingen, ob sie kaputt gehen oder nicht kaputt gehen, ob irgendwas gefährlich ist. Und ich glaube, so sammeln sich dann im Laufe eines Lebens Erfahrungen an über Materialien und wir lernen dann, die einzuordnen und können die benennen, auch ohne dass wir dann die Materialien anfassen, irgendwo dran schlagen, verarbeiten, weil wir eben diesen Erfahrungsschatz haben mit den Materialien. Und deshalb glaube ich, diese sinnliche Ebene ist erstmal die allererste und da erzählt das Material ja eigentlich durch den Körper hindurch.
Ja, sehr gut. Ich hatte mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch nochmal so eine Bottomline geschrieben und da steht sinnlicher Zugang. Also das anders als ein Buch. Näher ich mich einem Material über, nicht über den Gesichtssinn als allererstes, sondern über meine Haut. Und schon, ich versuche es schon zu sehen und ich kann, glaube ich, da sind wir Menschen sehr schlau, über Materialien visuell aufzunehmen. Und in der Publikation Fest und Flüchtig, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wo das steht, aber da da steht, dass ganz viel Erzählung, die wir ja aus dem, ich sag jetzt mal, Narrativen kennen, also ich erzähle, ich fange an, es war einmal und ende mit, wenn sie nicht gestorben sind, findet das alles zugleich statt. Das ist alles simultan, synchron da drin. Und das macht es, finde ich, oft schwer lesbar, also oder auslesbar in dem Sinne. Wie in so einem Datenspeicher, ich kann es segmentieren und dann habe ich alles da, sondern ich nehme es erstmal voll auf, so ein Faustboom, ist es da. Und dann entsteht so eine Art Unschärfe oder ein Unwissen auch und ach, ich weiß doch auch nicht, ich bin immer so begeistert von so Material, weil ich da keine Fachkompetenz habe. Und wie so, du hast vorhin dieses Beispiel des Kindes, ich stecke die Kohle jetzt nicht in den Mund, aber ich würde dann auch erstmal alle dran riechen und gucken und mich da so reinfallen lassen, und um es auf mich wirken zu lassen, weil wo es jetzt genau herkommt und was man jetzt damit machen kann, das ist mir erstmal zweitrangig, ich will ja selber entscheiden, was man damit machen kann, und so mache ich in meinem Kopf meine eigene Geschichte dazu.
Ja, da steckt jetzt ganz viel drin, glaube ich. Also zum einen diese Simultanität, da ist die Kohle gerade auch wieder ein gutes Beispiel, denn die ist ja über Jahrmillionen entstanden. Das waren erst Pflanzen, die haben sich abgelagert in Sümpfen, wurden gepresst, war Torf, war Braunkohle, war irgendwann Steinkohle. Also das ist ja eine wahnsinnige Zeitgeschichte, die da drin steckt, und das erzählt einem das Material nicht, das erzählt es mir jetzt auch nicht, wenn ich es anfasse oder wenn ich es runterwerfe. Das ist was ich auf andere Arten und Weisen in Erfahrung bringen muss. Und dann hast du gerade ja diese eigene Geschichte angesprochen, also das, was du selber damit machen möchtest. Und das ist ja was aus einem handelnden Zugang dann eigentlich entsteht, oder? Also du näherst dich dem an, du merkst, okay, das und das geht, das und das nicht, du experimentierst damit. du zündest es vielleicht an, merkst, es brennt wie verrückt, weil es eben fast nur aus Kohlenstoff besteht. Und erfindest deine Anwendungen dafür, so wie Menschen das wahrscheinlich auch schon immer gemacht haben.
Ja, und ich, und jetzt in dem Buch zitiert ihr Tom Ingold, mit der sagt, dass es Material ist, World in Formation.
Ja.
Und das fand ich total toll, dass, weil Information ist natürlich Information, aber auch gleichzeitig im Werden, also im Formfinden. Und gleichzeitig habe ich das so gelesen, hatte, dachte ich so, naja, aber das ist auch irgendwie so ein Medium, also so ein Träger.
Absolut.
Des, von Geschichten. Ne? Also coole, fang mal, geh mal ins Ruhrgebiet und erzähl Leuten, oder in die Lausitz oder hier ins Mitteldeutsche Revier und rede mal mit Leuten über Kohle. Und dann entsteht ja nochmal eine ganz andere Story dazu, weil es ja noch viel eingewebter in Biografien und tausend andere Sachen ist.
Mhm. Ja, was Tim Ingold auch meint, ist, also es gibt ja so eine komische Dualität, wenn man über Materialien spricht. Da ist das Material und dann bin ich da und kann mir das Material aneignen. Also das Material passiv, ich aktiv, ich mache was damit, das Material nimmt die Form an. Und er kritisiert das eigentlich und sagt, nee, ein Material ist ja immer in Interaktion, es ist ja eigentlich die ganze Zeit ein Werden, weil Wasser zum Beispiel, wenn es heiß ist, verdunstet, dann ist es nicht mehr flüssig, sondern gasförmig. Wenn es kalt wird, dann wird es Eis, dann ist es plötzlich fest und kristallin. Und also ein Material hat eigentlich keine feste Eigenschaft, sondern die Eigenschaft von Materialien sind eigentlich schon kleine Geschichten von etwas, was mit dem Material geschieht. Mhm. Und zwar im Dialog mit dem Außen, also mit der ganzen Welt, aber auch natürlich mit Handlungen, mit dem, was Menschen damit machen. Also das ist das eine. Und dann war der andere Punkt von dir.
Mit den Erzählungen, die damit verbunden sind, glaube ich.
Genau, ja, weil sich, da bin ich auch keine Expertin. Ich würde sagen, dadurch, dass Menschen über Jahrtausende mit Materialien interagieren, entstehen so Narrative über ein bestimmtes Material. Und die haben scheinbar so allgemeingültigen Charakter. Und dann gibt es ja aber noch die ganz, ganz konkreten, spezifischen, warum du jetzt vielleicht zu einem bestimmten Material eine besondere Beziehung hast oder ich zu einem anderen. Oder eine Geschichte, die jetzt genau dieser Kohleklumpen oder dieses Lametta auf unserem Tisch hat. Oder
lass doch mal das Lametta hören.
Okay.
Das höre ich schon bis hier.
Ja. Ähnlich wie das andere Material, was ich gezeigt habe, aber es ist ein anderes.
Ja, genau, liegt aber daneben. Mhm. Wieso liegt der Lametta?
Im Projekt Burgmaterial ging es ja nicht nur darum, diese Geschichten zu erschließen und im Raum zu zeigen, sondern auch die in die Vermittlung zu bringen, weil wir eben genau dafür sensibilisieren wollen, dass Material mehr sind als etwas, was man benutzen kann, weil es bestimmte praktische Eigenschaften hat oder auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, sondern ja, Materialien sind eben so aufgeladen. Und das Lametta stammt aus einem dieser Vermittlungsformate, was wir im Projekt entwickelt haben, nämlich einer Schreibwerkstatt mit Saskia Nitscher, einer Berliner Autorin, die mit uns und mit Studierenden aus der Kunst, das war in dem Fall Zufall, dass die alle aus der Kunst kamen, eine einwöchige Schreibwerkstatt zu Material und Narration gegeben hat oder mit uns durchgeführt hat. Und da haben wir eigentlich genau das versucht, was wir auch jetzt probieren. Also wir haben uns den Materialien genähert, sinnlich, wir haben die angefasst, wir haben die am Körper getragen, wir haben sie angeschaut, wir haben sie bewegt und haben versucht, Worte dafür zu finden. Und die Studierenden haben dann Materialien mitgebracht, die für sie selber aus persönlichen Gründen auf irgendeine Art und Weise interessant waren, sei es jetzt, weil sie damit arbeiten in ihrer künstlerischen Arbeit oder weil sie eine Aversion dagegen haben oder weil sie die von zu Hause kennen. Und das Lametta hatte eine Studierende mitgebracht.
Ah, okay. Ja. Ich sitze hier an diesem Tisch. Wir haben ja gerade über dieses Koordinatensystem gesprochen, mehr oder weniger entlang so einer Achse. Du sitzt auf der einen und du, Anni, sitzt auf der anderen. Und irgendwie unterscheiden sich auch diese Objekte, die bei dir vor dir liegen, von denen, die vor dir liegen, Anni. Was... Nee, ich weiß es ja, was der Unterschied ist. Also ich bilde es mir zumindest ein. Aber Anni, kannst du sagen, oder was es ist? Also, oder vielleicht hören wir machen es anders. Wir haben ja diese tollen Mikrofone. Kannst du, Sarah, nochmal so ein bisschen diese anderen Materialien, die hier liegen, nochmal zum Klingen bringen auf deiner Seite?
Mhm. Andere meinst du?
Ja, na zum Beispiel das, genau. Ja. Warte, ich will auch mal dran riechen. Interessant, aber das ist lustig. Das riecht einerseits natürlich und trotzdem total chemisch oder so intensiv, finde ich. Aber egal, was haben wir noch? Oder was ist es?
Das war Schafwolle und zwar Rohwolle. Also noch nicht, also im besten Falle ist sie schon mal gewaschen. Mhm. Aber sie ist auf jeden Fall noch ziemlich fettig, fühlt sich deshalb auch sehr speckig an und riecht extrem nach Schaf. Und was auch cool ist, hier hängt, glaube ich, noch so ein Samenkorn drin.
Ich dachte, das ist so ein Köttel.
Nee, das hier ist tatsächlich ein Samenkorn und das ist ja auch das Tolle bei Schafen, dass sie eben Samen verteilen, dadurch, dass sie das in ihrem Fell mit sich tragen. Und es sind noch alle möglichen Gräserpartikel aus der Landschaft mit drin.
Ja. Mhm. Und dann hast du, das ist ja ein sehr weiches, dann hast du da hinten aber noch so ein paar andere Sachen. Mhm.
Mhm. Vielleicht hört man es rieseln.
Das ist braun. Und geometrisch geformt, aber sehr porös. Also das Rieseln hat man gehört, genau. Was ist das?
Das ist ein Objekt aus Stampflehm. Mhm. Also ein Material, was man eigentlich aus dem Bau kennt, in sehr großen Dimensionen, hier sehr klein runterskaliert auf ein Objekt.
Ja, jetzt hast du schon wieder dreckige Hände. Mhm. Und dahinter ist ein Objekt, das sieht unglaublich schwer aus und sehr weiß. Und ja, so wie du es hochhebst, muss es sich auch anstrengen.
Mhm. Pardon.
Es sieht aus wie ein riesengroßes Zuckerstück.
Fast. Das Gegenteil.
Ein kleines Zuckerstück.
es ist Salz, ein Salzklumpen.
Ja. Ah, das ist ja passt. Wir sind ja in Halle. Ist das ein Hallenser Salz?
Genau, ja.
Nein, wirklich?
Mhm. Ja, das ist Siedesalz aus der Saline in Halle. Halle als Salzstadt hat ja viel Salz. Und das wurde dort gesiedet und uns zur Verfügung gestellt.
Mhm. Und ist in sich kein Produkt oder sowas, sondern einfach nur ähnlich wie der Kohleklumpen das handelsübliche. Wieso? Oder wieso ein Ziegel ist schon wieder ein Produkt? Aber das ist ja. Jetzt haben wir. Also, ich möchte kurz nochmal auf die Frage raus. Jetzt ist das ein Material. Ich kenne Salz. Natriumchlorid gibt es in unterschiedlichen Größen. Man kennt es als Steinsalz oder als so ein Bergkristall oder sowas. Nee, Bergkristall ist falsch, aber diese Lampen, die so in so Ökoshops rumstehen. Mhm. Ne? Das ist ja auch Salz.
Auch Steinsalz.
Steinsalz. Und das ist Siedesalz, aber es ist ja auch ein Objekt, ne? Also es ist ja ein Ding, nicht nur Salz als Material, sondern auch ein Ding, oder? Wie ich es ja gerade stehen habe. Also ich will so ein bisschen auch nochmal kurz auf diesen Diskurs, was es ist ja, wenn ich damit jetzt ein Haus bauen würde aus diesem, das hat so ein Ziegelformat, wie es da steht, ne? Dann ist es ja nicht mehr nur Material, sondern auch ein Ding.
Genau.
Schöne Mediendiskussion.
Aber vielleicht hören wir genau zu dieser Frage nochmal zwei, drei weitere Dinge an, die diese Diskussion vielleicht bereichern oder in eine Richtung lenken.
Ja, dann los geht's.
Mal. Mhm. Einmal das vielleicht. Und dann nehmen wir vielleicht noch...
Warum denkst du, bereichert das die Diskussion? Was willst du, aber was will uns auch deine Auswahl an Material erzählen?
Ich glaube, diese beiden Dinge bereichern diese Bandbreite an Materialdefinitionen vielleicht so ein bisschen, weil wie du schon beim Salz gesagt hast, wie sehr muss es irgendwie prozessiert und verarbeitet werden, dass es zum Speisesalz wird. Das Meersalz im Meer ist ein anderes für uns vielleicht, als wenn es auf dem Butterbrot liegt. Und genauso sind hier Teile, ich komme auf das erste zu sprechen, das ist eine Lautsprechermembran gewesen, die so wie sie ist, erkennt man vielleicht noch nicht als Lautsprecher und sie ist damit eigentlich nur ein Halbzeug oder vielleicht ein Bauteil und da gesehen für manche schon ein Produkt, weil es gibt natürlich Firmen, die diese Lautsprechermembranen herstellen und verkaufen. Für den Lautsprecherboxenhersteller oder die Lautsprecherboxenherstellerin ist es aber vielleicht Rohmaterial, weil sie damit erst weiterarbeitet und diese Box herstellt. Das heißt, es ist immer, oder so definieren wir es vielleicht auch, eine Perspektivfrage, an welchem Punkt gucke ich eigentlich auf die Dinge, mit denen ich arbeite. Und so sind manche für mich schon Produkt, andere aber noch Rohstoff.
Mhm. Und aber nochmal kurz, Lautsprechermembran ist wie Fotokarton, oder was ist das da?
Genau, es ist eine eigentlich Papierpulpe im Fasergussverfahren. Also es wird über ein Sieb angesaugt und dann in diese Form gesaugt eigentlich.
Mhm. Und das wird dann im weiteren Verfahren, also es hat, je nachdem von wo man guckt, hat es so eine leichte kegelartige, konkave, konvexe Form. Und da wird dann einfach die eigentliche, der Treiber eigentlich auch noch ausgeschnitten und eingesetzt.
Genau, es wird auf jeden Fall noch ausgeschnitten, weiter bearbeitet, in die Mitte diese kleinen weiteren Bauteile mit angebracht, bis es dann eben der fertige Lautsprecher ist.
Ja, und spiel es doch nochmal an kurz. Mhm. Das andere, was du noch hattest? Klingt schon sehr ähnlich. Als Person, die hier mit im Raum sitzt, sage ich, sieht es vollständig anders aus. Was ist das?
Das ist Naturdarm. Ein kleiner Naturdarm, der oben und unten abgebunden ist und so auch einen Hohlkörper darstellt und dadurch ähnlich klingt wie eigentlich auch so ein Lautsprecher, der ja auch einen Hohlkörper irgendwo darstellt.
Es ist eine Luftwurst, wenn man jetzt mal so sagt, was hier da liegt. Das hat auch so ein Bändel hinten dran, wie beim Fleischer.
Ja, und hier ist beispielsweise spannend, dass es an sich ja schon ein tierisches Produkt ist, was ich theoretisch so mit Wasser füllen könnte und als Trinkbeutel verwenden kann.
Was in manchen Kulturen
würde. Genau. Ja. Zum anderen aber auch wieder ein Ausgangsstoff sein kann für Gitarrenseiten oder allgemein Saiten für Musikinstrumente. Oder Kondome.
Früher, ja.
Von dem her ist es einerseits irgendwie fertig und andererseits irgendwie noch komplett roh. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil diese Auseinandersetzung fast bei allen Materialien auftaucht.
Mhm. Genau, das heißt, also wenn man jetzt mal diese Aufteilung oder wie ihr euch jetzt hier auch aufgeteilt habt, ist es bei dir, Sarah, eher noch roher, weniger prozessiert, also das Lametta vielleicht an der Stelle. Und diese Schale, die ja hier eigentlich ja nur oder hier rüber gewandert ist eigentlich, weil sie das Thema Kohle nochmal um einen narrativen Aspekt ergänzt. Und bei dir stehen Objekte, Andi, die... Naja, vielleicht mit dem einen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber die schon einen Schritt weiter gegangen sind, wo Menschen mehr dazu getan haben. Also die nicht nur eine Materialgeschichte erzählen, sondern schon eine Produktionsgeschichte mit dabei haben, oder?
Auf jeden Fall. Nicht bei allen. Also bei dem Naturdamm wäre wahrscheinlich nicht der Mensch der Produzent, sondern ursprünglich mal das Tier.
Ja, aber aber das Tier hat sich ja nicht umgekrempelt.
Natürlich, ja. genau, es ist auf jeden Fall an der Schnittstelle. Ich meine, auch diese Pilzmyzelplatte.
Oh, lass mal ganz kurz. Eine Pilzmyzelplatte. Die ist das A4 jetzt?
Ja.
Genau, die ist A4 dick. Die ist, würde ich mal sagen, 3 cm stark. Hat eine weiße, fast, man sagt, man kennt das vielleicht so von gestrichener Sauerkrautplatte, Ästhetik, und aber so eine fluffige Weißness drumherum, wie bei so einem Camembert.
Ja.
Wenn man so einen Camembert eine Weile liegen hat und der dann so, naja, so kuschelig wird. Und aber auf der anderen Seite ist, kannst du nochmal die zwei Seiten vielleicht, die hat ja genau auch eine Schnittkante, die vielleicht nochmal die Unterschiede der Schnittkante hören. Also es gibt die, das ist die nicht geschnittene Kante.
Quietscht schon fast.
Genau, du fährst mit dem Finger drüber. Ah, hervorragend.
Und die andere Kante, die praktisch offen liegt.
Mhm. Auch bröselt auch ein bisschen. Ja, erzähl ein bisschen was über das Material und warum klingt die eine Seite anders als die Schnittkante?
Die Schnittkante hat das Material eigentlich geöffnet und diese Schutzschicht, die in der Form, also dieser Block ist in Form gewachsen und das Substrat, also diese Pflanzenfasern oder Holzfasern und kleinen Abschnitte, die da drin sind, wurden durch das Pilzmyzel gebunden, was wiederum zurückzuführen ist, oder nochmal zum Thema, wer hat es gemacht? Natürlich hat der Mensch irgendwie die Form hergestellt, das Material zusammengebunden und zu dieser Platte gemacht, hat aber ein Organismus oder ganz viele Organismen. Und dementsprechend sind diese Oberflächen unterschiedlich. Man könnte sagen, dass das, was dem Ganzen die Form gibt, ist so ein bisschen vom Mensch gemacht, und das, was innen drin eigentlich nicht wirklich zu 100% kontrollierbar ist, hat vielleicht der Organismus gemacht.
Aber das ist ja anders. Ich stelle mal die doofen Fragen. Mhm. Es ist ja wie eine Spanplatte.
Ja.
Genau. Und anstatt des Klebers oder whatever, was in einer Spanplatte die Späne zusammenhält, ist es hier das Pilzmyzel.
Genau. Das Pilzmyzel ist praktisch das Bindemittel. Und würden wir diesen Block auch länger in der Form lassen, wäre irgendwann keine Späne mehr da, weil der Pilz natürlich alles aufisst.
Okay, aber wenn wir die Schnittkante hören, hören wir eigentlich eher den Span,
genau.
dieses Spangranulat, und auf der anderen Seite hören wir eher diese softe
Myzelschicht. Das reine Myzel, genau. Und das bringt aber eigentlich mich zu diesem, wenn wir von Sarahs Tischhälfte rüberwandern, zu diesen Materialien, zu dem Thema, dass diese Materialsammlung natürlich irgendwie die zeitaktuellen Materialien, wenn man sie so nennen möchte, irgendwie auch mit aufnimmt, weil am Hochschulcampus viele Themen umherschwirren, aber natürlich eine Thematik auch neue und erneuerbare Rohstoffe und pflanzliche Rohstoffe und nachwachsende Rohstoffe sind, die zu Materialien verarbeitet werden, und da ist das ein Paradebeispiel im Moment. Mhm. Genauso aber wie dieses Material. Hört sich auch schon fast so ein bisschen an, wie es vielleicht heißt.
Ah. Knisterkraut.
Knisterkraut? Nein, es ist Sägetang.
Wie eine bitte?
Sägetang. Mhm. Eine Algenart. Und ist jetzt einfach als Stellvertreter für eine ganze Reihe an Algen, die wir auch in der Materialsammlung haben, die vielleicht noch nicht oder in gewissen Kreisen vielleicht schon deutlich mehr als Material definiert werden und in anderen vielleicht einfach noch unbekannte Materie irgendwie sind und noch nicht wirklich in der Form bearbeitet werden, wie sie vielleicht bei uns auch schon an der Hochschule bearbeitet werden.
Wenn wir von Algen sprechen, auch hier nochmal, ne? Wir kennen Algen als kleine, fast nicht sichtbare Punkte. Und du hast aber da eine Art Pflanze,
ja,
getrocknete.
Ja. Also Algen sind keine Pflanzen, aber...
Visuell erscheint es mir, als es hätte auch getrocknetes Kraut von einer Wiese sein können. Also visuell und auch akustisch vermittelt es den Eindruck einer Pflanze, einer getrockneten. Auch hier, okay, gut, du sagst, es sind keine Pflanzen. Kurzer Exkurs, Algen?
Je nach Definition, die man ranzieht, wird es... manchmal vielleicht noch als Pflanze gesehen, aber nach der aktuellen neuen Definition nicht, weil Algen eben Mikroorganismen sind und sich aus ganz vielen kleinen Teilen zusammensetzen und die Zellen nicht als wie bei der Pflanze als Wurzelzelle oder als Blatt oder als Stamm und Ast definiert sind. Sie bilden diese Dinge zwar aus, aber per se sind die Zellen anders organisiert, als das bei Pflanzen der Fall ist.
Sehr interessant. Aber warum liegt es dann hier bei dir und nicht eigentlich bei Sarah?
Es könnte auch bei Sarah liegen. Wir haben bei Sarah nämlich den Grenzfall mit dem Seegras, wo man auch manchmal denkt, das ist eine Alge.
Das war doch... Okay, an alle Zuhörenden, das Material, was wir am Anfang bei Sarah gehört haben, was so geraschelt hat. Kannst du es noch mal kurz ranhalten? Das ist... Seegras. Genau. Entschuldige, jetzt noch erzähl weiter vom Seegras.
Sie sind sich irgendwie sehr ähnlich, aber bei den Algen haben wir momentan vielleicht mit verschiedenen Kursen und Modulen an der Hochschule einen anderen Zugang zu, weil wir versuchen, diese unbekannten, in Anführungszeichen unbekannten Materialien zu verarbeiten und irgendwie Möglichkeitsräume aufmachen möchten, wie wir denn Materialien oder Stoffe zu etwas werden lassen können. Und das ist natürlich in allen Disziplinen eigentlich am Campus irgendwie relevant, aber aus meiner Perspektive des Industriedesigns im Lehrgebiet Materialtechnologie, Nachhaltigkeit nochmal besonders.
Mhm. Ja. Was hast du noch darum liegen? Du hast ganz viel da sein. Lass noch mal ein paar Sachen anhören.
Genau, wir hören mal nochmal
hier.
Und vielleicht nicht unbedingt im Kontrast, aber doch irgendwie anders, das hier.
Sieht ähnlich aus.
Sieht irgendwo ähnlich aus, ja. Sind aber für uns hier gänzlich unterschiedliche Kategorien, die wir hier in der Sammlung irgendwie aufnehmen. Das erste war ein Matcha-Besen.
Also sieht aus wie ein Rasierpinsel, nur aus Bambus oder sowas?
Genau, aus Bambus, der zum Anrühren von grünem Tee und Matcha-Tee eben verwendet wird. Der stellvertretend für die Objekte steht, die wir hier in der Sammlung haben. Wir haben eigentlich eine ganze Reihe an Objekten, die, wenn wir vorher auf diese Produkt- oder noch Rohstoff- oder Materialdefinition kommen, eigentlich abgeschlossene Dinge darstellen. Damit wird noch interagiert, aber damit wird nicht mehr dran gearbeitet an diesem Matcha-Besen. Der ist so, wie er ist, ein fertiges Produkt.
Das ist eigentlich das Ende vom Lied. Jetzt kommt der Mensch und nutzt.
Genau. Und man könnte sagen, das Material hat diesen Bearbeitungs- und Wachstumsprozess in Anführungszeichen irgendwie abgeschlossen. Und das andere war ein gewebter Zylinder aus Weidenschienen mit einer 4x4 Köperbindung, der eigentlich eine Art Zwischenstadium zwischen der Weidenschiene und irgendwie im fertigen Produkt, was eine Funktion hat, darstellt. Es ist so ein bisschen aus der Frage entstanden, wie wollen wir denn Materialien bemustern, wenn Materialien eben keine Rohstoffe sind, Durchlaufen sie immer Verfahren, Prozesse und Techniken, damit sie zu dem werden, was sie irgendwie sind? Und wie können wir diese Techniken sichtbar machen? Auf eine gewisse Art und Weise Verfahren in Objekte überführen. Also wenn wir uns versuchen, Schweißen objekthaft zu werden zu lassen, dann könnte ich eine Schweißnaht irgendwie ausschneiden und diese Schweißnaht auf den Tisch legen und könnte da dann gewisse Dinge ablesen. Oder manche Verfahren sind noch viel, viel komplizierter und dadurch natürlich auch noch komplizierter zu bemustern. Das Ganze ist gewachsen aus der Situation, dass wir im Materialarchiv neben Materialien auch Verfahren erfassen und mit aufnehmen, beschreiben, wie sie funktionieren, was man damit machen kann. Und genauso wollen wir hier an der Burg diese Verfahren bemustert sichtbar machen.
Also das sind Samples für eine Kulturtechnik mit Material in gewisser Weise.
Ja, plus die Phänomene, die eigentlich daraus entstehen, wenn Material und Technologie zusammenkommen. Weil ich kann eigentlich verschiedene Materialien mit gleichen Technologien immer wieder bearbeiten oder aber verschiedene Technologien aufs gleiche Material anwenden. Mhm. Es war das Gleiche, glaube ich, was ich gerade gesagt habe, aber ich kann es umdrehen. Mit einer Technologie verschiedene Materialien bearbeiten oder ein Material auf verschiedene Art und Weise bearbeiten.
Ich glaube, am Ende war auch das wieder dasselbe, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Und um diese Phänomene zu zeigen, was daraus entsteht, wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, haben wir diese Kategorie der Prozessobjekte mit eingeführt. Die These ist, dass sie ein Repertoire an Fertigkeiten irgendwie darstellen und aufbauen. Vielleicht auch ganz am Anfang hast du gesagt, wir starten bei Sara mit haptisch und durchs Fühlen von Material. Hier könnte man die visuelle Ebene eigentlich stärker mit reinnehmen, weil ich kann hier durch genaues Hingucken mir sehr, sehr viel erschließen. Und bei Produkten ist es manchmal so, dass Produkte versuchen, gewisse Eigenschaften von Materialien oder Eigenschaften und auftretende Aspekte bei Fertigungstechnologien zu verstecken. Also wir entgraten zum Beispiel Metallteile bei Kunststoffteilen, die sind die Kanten sauber gemacht, dass man sich nicht mehr schneiden kann. Nichtsdestotrotz hat das Material in den Verfahren ja so eine gewisse, hat gewisse Eigenschaften, dass es sich beispielsweise beim Abkühlen zusammenzieht oder aufbläst und kleiner wird. Und das nimmt man bei fertigen Produkten eigentlich nicht mehr wahr, weil gegengesteuert wird unter Umständen. Und diese Prozessobjekte sollen diese Phänomene eigentlich ein bisschen herauskitzeln und auch nochmal verdeutlicht zeigen.
Ja, oder es gibt auch ja auch Objekte, die oder Gestaltungsdesignobjekte, die ganz bewusst mit so einer Rohheit spielen, also die eben nicht entgraten oder bestimmte Überstände von Angüssen stehen lassen, um die Technik nicht zu verbergen, sondern dass die noch eine Spur ihres Prozesses innehaben. So ähnlich wie man ja eben auch bei einem grob behauenen Landhausbank noch sieht, das hat ein Mensch gemacht.
Ja.
Lässt man auch den Anguss dran oder sowas und dann sieht man, ah, okay, das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es birgt noch eine Spur seines Werdens mit drin. Also diese World Information, das ist eben dieses Information also im Werden, im Sein, im sich entwickeln Sein noch abbildet und eben nicht nur ein Ende einer Geschichte ist.
Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass wenn ich das dann sehe und begreife und verstehe, dann, und jetzt steht hier nochmal dieser Weidenschienenzylinder neben der Alge, und ich lasse beide nochmal anklingen. Wenn ich dann verstanden habe, wie die Dinge einerseits zusammengesetzt und die Materialien montiert worden sind, kann ich das natürlich übertragen auf Materialien, mit denen das vielleicht gar nicht geht und ich muss irgendwie was dran verändern, damit es geht. Mhm. Oder ich kann es direkt auch schon machen und kann auf einmal Algen weben und komme dadurch wiederum zu neuen Materialien. Mhm. Also diese Fähigkeiten, Fertigkeiten und so auch eigene Geschichten, in dem Fall die Geschichten, die dann die Studierenden mit ihren Projekten vielleicht erzählen, zu triggern, versuchen diese Objekte, Techniken und Verfahren zu vermitteln.
Ja, und ich glaube, das ist ja das Spannende, dass es also diesen Inspiration, dieses über den sinnlichen Zugang, ich stelle Dinge nebeneinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und aber dann aber irgendwie doch miteinander, also ich glaube, dann wird es dann doch wieder ein bisschen abstrakt oder zumindest so in diesem Bereich dieser Prozessobjekte. Und dann machen die den Möglichkeitsraum auf, wenn die schon nebeneinander existieren, vielleicht können die auch kombiniert werden und dann entsteht vielleicht eine Innovation, ja. Eine Verfahrensinnovation oder eine Materialinnovation, die vielleicht nicht entsteht, wenn oder ich vielleicht muss man noch mal kurz auf dieses, ich möchte noch kurz auf das erzählen, wenn ich diese Objekte sehe, also es gibt diesen Zylinder, der aus dem aus welchem Material ist es gewebt?
Weide.
Und der steht neben dem, Sarah, was ist dieser rote Stein? Pyrit oder?
Rhyolith heißt der, also hier in der Gegend wird er auch oft Quarzporphyr genannt oder einfach nur Porphyr.
Mhm. Also es gibt, kannst du den nochmal kurz anklingen lassen, bitte? Das ist so ein ganz großer, schwerer Stein. Oh. Ja. Man hört eher deinen Knöchel als den Stein.
Ja. Ja. Der Stein schweigt.
Ja, genau. Und der hat in seiner Rohheit so eine, fast schon natürliche Natürlichkeit oder Poesie oder so eine, vielleicht interpretiere ich das auch nur drauf, aber der wirft mich noch mehr auf mein Menschsein als Biomasse irgendwie so zurück. Und wo ich aber hier bei den Sachen, die du hast, das holt mich auf einer intellektuellen, fast schon kulturellen, also anderen kulturellen Ebene nochmal ab. Und ich finde beide Bereiche total interessant, weil ich glaube, ich versuche irgendwie, ich gucke auf das und will irgendeine Art von Sinn erzeugen, also irgendeine Art von Zusammenhang entwickeln. Und ich glaube, was da in meinem oder vielleicht auch in dem Kopf der Studierenden passiert, das ist Ideation. Da passiert, das ist eine intellektuelle Leistung, die ein Designer, eine Designerin macht, um zu verstehen und dadurch weiterzukommen. So eine, irgendwie, da ist irgendwas, ich kann es noch nicht benennen, ich muss es befummeln, ich muss dran riechen, ich muss es aneinander reiben, ich muss es nachbauen, ich muss damit eine Weile in der Hosentasche rumlaufen, um den Zugang dazu zu finden. Und es ist ein anderes Verstehen. Ich hätte in der Bibliothek sind alles ganz viele Bücher zu lesen. Also ich kann ganz viele Bücher über Porphyr lesen oder über Küperbindung und Weide. Aber hier kann ich es noch anfassen. Das ist ein blablabla. Bla, bla. Ich finde es halt eben dann doch sehr inspirierend und in einer Weise beschreibt es die Reichhaltigkeit unserer Welt oder unserer Umwelt und zeigt aber eben auch einen Mangel an Verbalisierungskompetenzen, weil wir viele Sachen gar nicht benennen können. Ne? Also wie fühlt es sich an? So, was ist das jetzt genau? Und wenn wir sagen, es ist rau, ja genau, ja was für ein rau, wie rau, das finde ich macht bei mir erstmal ganz viele Fragezeichen, auf die ich in dieser Runde noch gar nicht beantworten kann. Aber
die sich wahrscheinlich auch immer wieder neu stellen. Und wenn man mal 2 Jahre nicht mehr hier war und wieder drauf guckt, stellen sich andere Fragen oder vielleicht die gleichen nochmal, aber man hat andere Antworten drauf. Und man kann somit eigentlich immer diese dieses Verständnis und das Begreifen von diesen Dingen wieder mitnehmen in ein Projekt, in neues Forschungsvorhaben.
Ja.
Und trägt es irgendwie in unterschiedliche Kontexte mit rein.
Du hast ja noch das da stehen, was du am Anfang angeschlagen hast. Wollen wir das nochmal kurz hören?
Und ja,
noch mal. Kannst du ein bisschen doller machen nochmal? Das ist das andere Geräusch. Wir hatten ja am Anfang das Seegras auf Sarahs Seite und jetzt haben wir das nochmal gehabt. Es klingt Metallen, aber auch irgendwie dynamisch. Was ist das?
Das ist ein Aluminiumzylinder, der an verschiedenen Stellen eingeschnitten ist und dann in die Länge gezogen wurde. Und dann entstehen scheinbar tanzende Ringe übereinander. Was eigentlich passt dieses Objekt sehr gut zu diesen Geschichten und diesem Wissen, was man da vielleicht rausziehen kann, weil man kann die Herstellung dieses Zylinders eigentlich als Streckmetall begreifen. Es gibt zum Beispiel Fassadengitter, wo Metall gestreckt wird und die Oberfläche vergrößert wird und eben die Dimension des Blechs eigentlich auch. Also ich kann dieses Objekt in einem architektonischen Maßstab irgendwie sehen. Genauso kann ich aber, wenn ich dieses Prinzip des Metallstreckens, nenne ich es mal, irgendwie begriffen habe, es auch in einem ganz kleinen Maßstab entdecken, bei einem Stent zum Beispiel. Also wenn Arterien geweitet werden, dann dehnt sich auch eine kleine Metallspirale auf, je nachdem Spirale oder Gitter, und macht sich dieses Prinzip zunutze.
Ja, und ich finde natürlich, dass der Klang davon ja wie eine Feder klingt. Und wenn man aber so einen Federhall, also das ist ein aus der Musik ein Gerät, wo du einen Gitarrensound durchschicken kannst und dann kriegt das so ein Twang. Ne? Das ermöglicht eine Modulation von einem Klang und den hört man ja hier schon alleine durch das Objekt raus. Und das ist eine Sache, die man so dem Material gar nicht zutraut. Ne? Also es erlaubt nochmal durch die klangliche Ebene nochmal eine ganz andere, wenn das geht, das klingt wie, okay. Und dann, da setze ich eine Feder ein, aber ich könnte das ja auch durch ein geschnittenes Metall, also immer dieses Öffnen von Räumen durch diese Samples, anstatt ein, so macht man das aber nicht. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, so, das macht man aber nicht. Das gibt, ich muss es erzählen, ich habe gerade Umberto Eco Der Name der Rose zu Ende gelesen und da gibt es ja dieses Finis Africae, die sozusagen die verbotene Abteilung in der Bibliothek, wo niemand rein darf. Ne? Und das Wissen drin, das darf man nicht wissen, weil das nämlich zu Freude führt. Ne? Also das Lachen darf, also ich will nicht spoilern, super Buch, bitte. Und das ist ja hier nicht. Ne? Das ist ja geöffnet und man darf alles annehmen und man darf sich das aneignen und damit rumvorwerken bis zu einem bestimmten nicht destruktiven Grad, um da so viel Wissen aus den Dingen herauszuholen, wie man es eben gerade kann oder braucht oder will.
Oder auch vielleicht mal machen muss, um weiterzukommen.
Ja, genau. Ist das eigentlich so, dass dann irgendwann mal so eine Studentin oder ein Student dasteht, in der verflixten siebten Woche, dieses Semester hat meistens zwischen 14 bis 16 Wochen und in den großen Projekten bei uns im Designfachbereich kommt manchmal in der siebten Woche so ein Low. Und das ist die verflixte siebte Woche und in der stehen viele Sachen immer noch mal auf dem Prüfstand. Und ist es dann so, dass dann, ich muss jetzt mal hier hin und mich mal mit Materialien umspiegeln?
Das passiert auf jeden Fall. Also ob es jetzt in der siebten Woche passiert, weiß ich nicht, Christian. Aber es passiert schon, dass Studierende sagen, also entweder sie haben schon ein Material, mit dem sie sich beschäftigen und wollen sich darüber noch ein bisschen mehr informieren oder Impulse bekommen. Heute war das gerade der Fall, da waren zwei Studierende hier, die sich für Salz interessieren und so Kristallisationsprozesse und wollten da ein bisschen Input bekommen und auch nochmal Objekte anschauen, die wir hier in der Sammlung haben, die aus nicht Siedesalz, sondern Haldensalz sind. Und manchmal kommen Studierende auch und haben ganz abstrakte Vorstellungen und sagen, ich suche ein transparentes Material, auf das ich was drauf projizieren will und es soll leicht sein und so ein bisschen den Anschein von Haut haben. Und
geil.
Dann sagen wir,
schön.
Das kam zum Beispiel mal vor, dann haben wir gesagt, okay, probier's mal mit, vielleicht Latex, vielleicht der Kombucha-Pilz. Also es gibt, wir können dann ja ein paar Materialien zeigen, die wir haben, um sie auf neue Ideen zu bringen. Manchmal sind sie auch schon vollkommen begeistert, wenn sie dann die Datenbank sehen und sagen, okay, das reicht mir schon, ich tauche da jetzt ab. Die ist ja von überall aus abrufbar, nicht nur von hier aus der Sammlung. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Zugänge und die Studierenden kommen schon, um Inspiration zu finden.
Mhm. Super. Ich bin sehr voll. Ich habe diese ganzen Materialien, das, was ihr erzählt habt, jeder hat doch noch ein Material bei sich rumliegen. Dann lass uns doch ein Material hören, bevor wir Schluss machen. Nimm du, wie du magst. Ja, fang du mal an, Andi.
Ich fang mal an.
So, noch mal, du hast das jetzt angeschlagen, nochmal mit der Handfläche drüber fahren, wie das. Es ist ein Rätsel eigentlich, weil es ist, du hättest es nicht rausgeholt, wenn es nicht etwas Besonderes wäre.
Ja, der Schein trügt vielleicht. Für uns ist es irgendwie. Es ist irgendwie besonders und vielleicht ist es ein weiterer Aspekt von diesen ganzen Materialien, die wir sammeln, dass wir. Vielleicht muss ich noch zuerst sagen, was es ist. Ich glaube, es ist besser.
Ich versuche es nochmal ein bisschen visuell zu beschreiben. Also es hat auch wieder das A4-Format. Es ist aber anders als die Myzelplatte nicht 3 cm stark, sondern 2 vielleicht. 19 mm, wer weiß. Es ist leicht gräulich violett marmoriert, hat eine visuelle Erscheinung wie ein geöltes MDF. Würde ich sagen, aber auch steinig, fast also Marmor-MDF.
Ja, damit hast du, es ist Marmor. Und zwar ist es Column Bay Marmor. Mhm. Und was für uns hier jetzt das Spannende ist, wir haben viele Marmorarten hier, aber speziell dieser, wir warten kurz den Gong der Bibliothek ab.
Unsere Bibliothek schließt in 15 Minuten. Wir bitten Sie, Ihre Arbeiten zu beenden und das Gebäude zu verlassen. Vielen Dank und einen angenehmen Abend.
Ja. Ja, okay.
Ja, dieser Marmor kommt aus einem Steinbruch in der Schweiz, der aber geschlossen ist. Also es wird praktisch nicht mehr abgebaut. Das heißt, dieses Material ist irgendwo ein Relikt. Und wird es so praktisch nicht mehr geben. Und genauso wie bestimmte tierische Produkte, die es nicht mehr gibt oder die auch nicht mehr als Material verwendet werden dürfen und auf beispielsweise Listen stehen, wie Elfenbein, so ist dieser Stein auch ein, in Anführungszeichen, ausgestorbenes Material.
Ah, es wirkte so leicht, dass du es hochgehoben hast. Deswegen dachte ich, dass es irgendein ich dachte, das ist ein Trick. Das ist, Christian denkt bestimmt, das ist ein Stein, aber nee, das ist so ein ganz verrückter Verbundstoff, der Steine ersetzen kann. Aber
Fake-Stein.
Das ist ein Fake-Stein, genau. Bevor du noch deins, Sarah, habt ihr so verbotene Materialien? Habt ihr Elfenbein?
Ja.
Ja.
Wir haben Elfenbein, haben wir andere verbotene Materialien?
Das ist ja nicht, das heißt verboten, ne? Aber so,
ja,
so edgy-Kram.
Okay,
reden wir nicht drüber.
Ja, aber doch, wir haben noch eins, das ich eigentlich jetzt auch anklingen lassen könnte.
Okay, bitte.
Es hat zwei Seiten. Die eine klingt so. Die andere klingt ein bisschen rauer. Ich weiß nicht, ob man es hören konnte. Ich finde, das gehört zu diesen Materialien, die so ein bisschen edgy sind. Aber also, wir können jetzt nicht in jede Diskussion so tief einsteigen, aber es ist ein Material, was dazu einlädt, weil es, darf ich sagen, was es ist?
Ja, bitte.
Es ist Persianerpelz.
Bitte was?
Persianerpelz. Vielleicht kennst du diese Oma-Mäntel aus den 50er Jahren, Wirtschaftswunderzeit.
Ja, so sieht das aus, so diese gelockte, dieses gelockte graue, kurz, also so wie manche Omas auch die Frisur tragen.
Mhm, genau. Mhm. Und das Gleiche ein bisschen kleiner skaliert als Mantel. Und also das ist jetzt kein Mantel, das ist nur ein Stück Pelz. Aber Persianer, Pelz, der Name ist übrigens irreführend, weil es ist eigentlich gar nicht persisch. Also Persianerpelz wird von Lämmern gewonnen, mir fällt gar kein passendes Wort ein, die 3 Tage bis 3 Monate alt sind, also sehr klein, getötet werden, um diesen Pelz zu gewinnen. Und es sind die Lämmer des Karakul-Schafes, die eigentlich in Zentralasien heimisch waren, die aber in verschiedenen Regionen der Welt dann auch angesiedelt wurden, also sogar in Afrika. Da hat man die dann gekreuzt mit heimischen Schafen, sodass sie sich an die Klimabedingungen anpassen konnten. Und es gibt auch Karakul-Schafe hier in Halle, im BUND-Umweltzentrum in der Franzigmarkt. Dort haben wir die besucht, als sie gerade kleine Lämmer bekommen haben. Und die sehen wirklich genauso aus. Okay. Also das Fell hier ist nicht von denen. Wenn man es umdreht, sieht man auch, dass es vernäht ist. Also das wurde von irgendeinem alten Mantel abgeschnitten. Die werden auch manchmal als Besatz nur für die Krägen oder so benutzt. Und ich finde, dieses Material zeigt schon, ja, wie viele schwierige ethische Fragen auch mit Materialien verbunden sind. Und hier ist es so offensichtlich, weil es ein Lebewesen ist und weil es ein Baby eigentlich ist. Ja, und letztlich gerät man aber bei vielen Materialien in solche Fragestellungen. Also auch wenn man über Aluminium nachdenkt, stößt man auf diese ethischen Fragestellungen. Wenn man über Aluminiumgewinnung nachdenkt, Bauxitabbau und so weiter. Insofern sind eigentlich viele Materialien in der Sammlung ein bisschen edgy. Das hier auch übrigens.
Na, dann hören wir das doch mal an.
Nur kurz vielleicht. Das hört man wahrscheinlich gar nicht.
Na, dann sind wir ganz still.
Ich habe hier die weichen Materialien. Das ist ein bisschen Maulbeerseide, ein kleines Bündel, ein paar Fasern Maulbeerseide, die ja auch von einem Tier gewonnen werden, diese Fasern, nämlich vom Maulbeerspinner, der sich in diesem seidenen, schimmernden Faden einspinnt und dann aber nicht schlüpfen darf, sonst würde er nämlich seinen Kokon zerbeißen und der Endlosfaden würde zerteilt werden. Deshalb kocht man die aus, um dann die Seide zu gewinnen.
Ja, diese Diskurse um ethische Aspekte der Materialien, führt ihr die oder sind die, gibt es wie so eine Art Marker da dran? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass es diese RFID-Tags gibt und ich lege die jetzt auf und ich sehe, okay, das ist Maulbeerseide. Materialarchiv erklärt mir ganz viel. Und sind da auch solche Aspekte aufgeführt oder haben die so ein aber Achtung? Also oder anders, das ist ja eine Wertung, die jeweils kommt. Wenn dann ein junger Student, eine junge Studierende hier ankommt und sagt, oh, voll geil, nehme ich mit, mache ich jetzt alles draußen, sagst du dann, aber hier, Vorsicht, das geht mal damit vorsichtig um, weil das hat die und die Implikation, oder?
Also es ist auf jeden Fall mit aufgenommen, diese Facetten, die das Material irgendwie hat. Es steht aber nicht Achtung dabei, macht das nicht oder verwendet das nicht, weil es ein großes Anliegen ist, alle Materialien erstmal wertfrei zu behandeln. Und was und wie man dann damit umgeht und was daraus gemacht wird, das muss man dann, muss man sich dann gut überlegen.
Ja, oder ihr seid ja kein Lehrpersonal in dem Sinne. Das obliegt ja dann erstmal den Studierenden selber, das herauszufinden. Und dann natürlich auch dann eben so Menschen wie mir, die das dann, die Reflexion dazu anregen, abzuprüfen, ist es okay, ist es nicht mehr okay, oder eben ab einem bestimmten Punkt dann auch zu sagen, nein, das ist nicht okay. Also es gibt ja auch so ein paar Sachen, die man nicht mehr verhandeln muss.
Ja, wir klären auf, indem wir Veranstaltungen anbieten dazu. Im Fall der Maulbeerseide haben wir eine Künstlerin eingeladen, die über ihre Arbeit erzählt hat, die entdeckt hat, dass in ihrer Leipziger Kleingartenanlage Maulbeer Raupen? Nein, Maulbeerseide gezüchtet, produziert wurde in der NS-Zeit. Und diese produzierte deutsche Seide wurde dann wiederum für Fallschirme verarbeitet, mit denen die deutschen Luftangriffe zum Beispiel auf Kreta verübt haben. Und also so klären wir dann vielleicht eher auf, indem wir Bezüge abbilden und deutlich machen.
Dankeschön. Schön, dass wir hier sein durften.
Danke dir,
Christian. Coole Folge. Ich bin gespannt, wie das dann alles klingt, wenn wir das auf links und rechts und alles zusammengeschnitten haben. Habt ihr noch was zu sagen, was Wichtiges, was wir vielleicht vergessen haben gerade? Manchmal, wir sind ja so durchgegangen, so vom einen zum anderen. Gibt es noch einen Punkt?
Vielleicht kann man sagen, dass die Sammlung, was eine Sammlung natürlich typisch ist, nicht abgeschlossen ist. Und es geht immer weiter und es gibt immer wieder neue Dinge zu hören, zu sehen und zu fühlen. Und wir sind eigentlich, man könnte fast sagen, noch am Jahresanfang, aber es dauert nicht mehr lang und wir haben wieder neue Materialien da.
Das ist dann so, wenn so, so mittwochs im Plattenladen kommen, so bitte wartet ab.
Ich würde auch gerne noch was sagen, und zwar ist diese Sammlung ja öffentlich. Das heißt, alle können hierher kommen, auch die Hörenden des Podcasts können hierher kommen, können die Materialien anschauen, können uns anschreiben. Und wir sind auch jederzeit offen für Materialinspirationen. Also wenn jemand ein spannendes Material hat und uns davon eine Probe schicken möchte, ist das möglich. Aber auch mit uns zusammen Projekte zu erspinnen, auszudenken, dann können wir uns jederzeit kontaktieren.
Ein wunderschönes Schlusswort. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reden, vielen Dank fürs Lauschen, vielen Dank, Caro, fürs Aufpassen, dass es nicht zu laut wird. Und dann sind wir, meine Stimme, raus.
Danke.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.